Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, Voice Cloning und Deepfake ist was anderes. Das sehe ich aber keineswegs so. Ich bin der Überzeugung, dass die KI-Verordnung Deepfake als Oberbegriff für alles geklonte und menschenähnliche Bildmaterial, Audiomaterial und Videomaterial verwendet.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Hallo zusammen bei KI, wir müssen sprechen hier im neuen Jahr. Frohes neues Jahr,
Ja,
Sebastian.
frohes Neues auch
Ich freue
dir.
mich sehr, dass wir wieder da sind. Wir haben uns heute direkt zur KI-Verordnung Professor Dr. Dieter Frey eingeladen. Er ist deutscher Medienanwalt und Partner bei Frey Rechtsanwälte in Köln. Und als Experte für Urheber-, Medien- und Sportrecht teilt er sein Wissen nicht nur als Anwalt, sondern auch als Honorarprofessor und Autor und hat mehrfach die Auszeichnung Best Lawyers in Germany erhalten. Hallo Dieter. Herzlich
Hi
willkommen.
Dieter.
Ja, vielen Dank, Anna, vielen Dank, Sebastian, für die netten Worte. Euch auch ein frohes neues Jahr noch, auch
Frohes
wenn
neues
ihr,
Jahr.
schön, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, wir haben einige Fragen. Wir hoffen sehr, dass du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kannst für uns Kunstschaffende, weil wir natürlich nicht Jura studiert haben und die KI-Verordnung aber trotzdem für uns alle gilt. Und ja, würden wir mal, wie mein Lateinlehrer immer sagte, in medias res gehen. So. Vielleicht unsere erste Frage. Es herrscht, glaube ich, eine große Unsicherheit darüber, was die Kennzeichnungspflicht für unseren Audiobereich bedeutet. Das ist für uns natürlich am interessantesten, auch für die Studios, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich habe den Eindruck, dass manche dem Missverständnis aufsitzen, dass Ihre Arbeit, weil Sie keinen Täuschungsversuch dahinter ha haben, nicht zu den kennzeichnungspflichtigen Deepfakes gehört. Vielleicht sollten wir einmal darüber sprechen, was die KI-Verordnung genau unter Deepfake versteht.
Ja, sehr gerne. Also, ich fand es allerdings ein bisschen betrüblich, dass ihr mich zur KI-Verordnung eingeladen habt. Ihr habt immer so lebhafte, tolle Diskussionen und ich musste das trockene Stück KI-Verordnung machen mit über 100 Artikeln und ich weiß nicht, wie viele Seiten das ist. Ich habe die hier ausgedruckt liegen. Ich habe sie euch einmal in die Kamera gehalten. Also es ist schon ein großes Stück Rechtsetzung, tolle Sache. Aber Scherz beiseite, die KI-Verordnung ist das erste Stück Rechtsetzung in der Welt zum Thema künstliche Intelligenz und auch zum Thema generative KI, was uns ja hier besonders interessiert. Es gibt die Regeln zur generativen KI sind sozusagen im letzten Rutsch reingeraten, bevor die Verordnung in Kraft treten sollte. Und sie ist tatsächlich am 1. August letzten Jahres in Kraft getreten. Und dann gibt es eine Reihe unterschiedlicher Termine, die zu beachten sind. Der Standardtermin ist sozusagen der 2. August 2026. Ab diesem Datum sollen die Regeln der KI-Verordnung generell beachtet werden. Aber für andere Regeln gibt es noch abweichende Daten. Aber euch interessiert ja in erster Linie die Transparenzbestimmung auch für Studios. Und die müssen in jedem Fall beachtet werden ab dem 2. August 26. Also es ist, obwohl noch ein bisschen Zeit ist, empfehle ich, man muss sich damit beschäftigen, weil es ziemlich komplex ist.
Denn Audioinhalte, die mit Hilfe von generativer KI erstellt werden, gelten nach KI-Verordnung als Deepfake, richtig? Das bedeutet nicht, dass jemand dich mit diesen Inhalten irgendwie kriminell täuschen möchte oder so. Das hat gar nichts damit zu tun. Ist
Korrekt, korrekt.
korrekt?
Das ist ganz korrekt. Der Begriff des Deepfakes ist untechnisch und verwendet. Und ich habe ja schon gesagt, die Verordnung ist sehr lang und es gibt auch 68 Definitionen.
Moment, nur von Deepfake.
Nein, nein, nicht nur von
Ja, also die
Deepfake. Okay,
Definition
das
für
wäre hart.
Das ist, so weit hat dann die EU es auch nicht getrieben. Aber Deepfake ist auch definiert. Und die Definition geht dahin, dass man suggeriert, dass eine wirkliche Person in Bild oder Audio, jetzt das ist ja dein Punkt, so präsentiert wird, dass für Außenstehende der Eindruck erweckt wird, dass es sich um eine wirkliche Person handelt und diese Person sei fälschlicherweise echt und sie spreche echt. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel jetzt meine Stimme benutzen würdet und ich aber gar nicht dabei wäre, dann wäre es schon ein Deepfake in diesem Podcast.
Ja. Vielleicht auch das noch nur zur Präzision, weil ich das ganz spannend finde. Wenn du sagst, wirkliche Person, bedeutet das eine real existierende Person, also zum Beispiel ich oder Sebastian oder du oder einfach eine menschliche Person?
Da sprichst du schon eins der Auslegungsthemen an. Also definitiv bist du, Sebastian und ich, eine wirkliche Person. Wir können aber auch uns vorstellen, dass es ein Avatar ist, der eine Karriere macht in den sozialen Medien. So, ist das jetzt eine wirkliche Person? Nein, es ist keine wirkliche Person, aber es kann ein Deepfake trotzdem sein. Also meine Auslegung geht hier sehr weit, aber das ist einer der Streitpunkte, die wir zu klären haben werden, früher oder später.
Okay. Verstehe. Also und das gilt genauso dann natürlich für Audio, weil es gilt für Audio, Bild und Videoinhalte, ist die Definition, richtig?
Ja. Okay. Jetzt ist es ja bei Bild ganz einfach, das sehe ich auch jetzt schon unter bestehenden Videos oder bei manchen Fotos. Kleiner Hinweis, kleingedruckt, ne? Hier, das wurde mit KI erstellt. Wie könnte das bei Audio denn aussehen? So ein ähnlicher Hinweis.
Du kannst dir einen Abbinder vorstellen, zu sagen, ja, dieses Hörspiel, dieses wurde mit KI erstellt oder diese Synchronisation des Films oder der Serie XY wurde mit KI erstellt.
Also wie so ein Apothekersatz eigentlich.
Dann. Ja, genau, bei Produktplatzierung kennst du es ja auch heute schon im Fernsehen zum Beispiel, dass es da eine Einblendung gibt. Dies wurde mit Produktplatzierung unterstützt, diese Sendung. Mhm. Ja, so könnte man
aber
sich
da
das auch
gehst
vorstellen.
Du ja natürlich auf Inhalte ein, die künstlerischen Ursprungs sind. Und also zum Teil, da gibt es ja eine Einschränkung bei der Kennzeichnungspflicht. Also die Kennzeichnungspflicht sieht ja vor, dass man sowohl in den Metadaten als auch für die Rezipierenden die Inhalte kennzeichnen muss. Es sei denn, es ist ein fiktionaler, künstlerischer Inhalt, dann muss es auch gekennzeichnet werden, darf aber die Wahrnehmung des Inhaltes nicht stören. Also das wäre ja zum Beispiel bei einem Film ganz am Ende, könnte einmal stehen, wurde mit KI synchronisiert zum Beispiel. Aber wie ist denn das bei Inhalten wie zum Beispiel einer Werbung, die streng genommen nicht unter Kunst fällt?
Ich bin tief beeindruckt, wie tief du schon in der Thematik steckst.
Also, dafür sind wir da.
Also, du hast doch Jura studiert, du hast nicht angelogen.
Ganz klein, Black Friday, gab's günstig.
verstehe. du hast natürlich recht, wir müssen differenzieren. Ich wollte jetzt nicht den besserwisserischen Juristen geben, gleich zu Beginn.
Dafür aber, wollen wir dich hier haben, bitte.
Okay, also gut, dann steige ich jetzt ein. Man muss nämlich sehr, sehr genau unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten, 68 Definitionen, kann man alle da finden in der KI-Verordnung, von Anbietern eines KI-Modells, Anbietern eines KI-Systems und dem Betreiber eines KI-Systems. Für uns besonders relevant sind die Anbieter eines KI-Systems und die Betreiber dieses Systems. Mhm. Die Anbieter des Systems sind zum Beispiel 11 Labs, und die man verwenden kann für Voice Cloning. Die es nutzen, dieses System, das sind die Betreiber des Systems, der Diktion der KI-Verordnung. So, jetzt treffen aber diese unterschiedlichen Kategorien von Anwendern und Betreibern, Anbietern, Entschuldigung, und Betreibern unterschiedliche Pflichten. Die Anbieter eines KI-Systems müssen Deepfakes maschinenlesbar kennzeichnen und das unmittelbar. Und das kann zum Beispiel Watermarks sein, es können irgendwelche andere Codes sein, die integriert werden. Während die Betreiber des Systems die natürliche Sprache oder auch Text benutzen können, um zu kennzeichnen. Beide allerdings müssen sicherstellen, dass die Kennzeichnung unmittelbar nach der die Verordnung spricht, die in der deutschen Übersetzung von Aussetzung einer
Person. Nach der Aussetzung.
Ja, nach der Aussetzung.
Ja. Die Exposition. Das kleine Häschen muss gekennzeichnet werden.
Genau.
Das ist so witzig. Ring ums Beinchen wie beim Huhn. Okay.
Also wenn man zum ersten Mal in Kontakt exposed wird, dann muss die Kennzeichnung erkennbar sein. So, jetzt, das hört sich jetzt extrem technisch an, aber der Anbieter des Systems, also nehmen wir nochmal das Beispiel 11 Labs, muss eine maschinenlesbare Technik integrieren, damit andere Maschinen sofort erkennen können, dass hier KI verwendet wurde. Die Betreiber, vielleicht ein Studio, ein Tonstudio, muss dann weiter kennzeichnen, entweder unmittelbar im Kontext des Audio-Streams oder, jetzt komme ich nochmal zu deinem Ausgangspunkt, wenn es jetzt ein kulturelles Werk ist, wenn es fiktional ist, Satire oder andere Art und Weise kreativ, dann kann das so gehandhabt werden, wie ich das eben versucht habe zu skizzieren, dass man am Ende sagt, ja, diese Audiospur wurde mit KI generiert.
Würde aber auch bedeuten, also dass, wenn wir mal ganz klassisch von zum Beispiel Sebastian und meinem Bereich sprechen, wir sprechen viel Werbung, da würde vielleicht jetzt jemand auf die Idee kommen, naja, dann machen wir das einfach am Ende vom Werbeblock oder am Anfang vom Werbeblock. Das würde aber natürlich auch bedeuten, dass Werbungen, die in diesem Block laufen, eventuell nicht mit KI-Inhalten, genauso diesen Stempel erhalten. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass tatsächlich dann doch jede einzelne Werbung gekennzeichnet werden muss, damit keiner quasi darunter leidet oder und auch keine Werbung ohne Kennzeichnung, gesendet wird.
Ja, ich meine, man muss natürlich auch eine gewisse Praktikabilität beachten. Ich erwarte nicht, dass hier juristische Übertreibung vonstatten gehen muss. Gerade wenn ich Werbung sehe, dann wird man entweder als Tonspur zu Beginn oder am Ende sagen, ja, diese Stimmen sind KI generiert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Text reicht zu Beginn oder am Ende, dass die Stimmen KI generiert sind.
Also auch da, wenn das im Kontext mit einer Videoproduktion stattfindet, würdest du sagen, lässt die Audiospur, die modifiziert wurde, es schon auch zu, im Bild darauf hinzuweisen, dass es modifiziert wurde. Wir reden also von reinen Audioprodukten, wo wir im Moment noch alle große Fragezeichen über den Köpfen haben, also Audioprodukte, die sehr kurz sind und eben kein Langformat darstellen. Da sind sozusagen jetzt gerade unsere Fragezeichen über den Köpfen, ne? Dass man sagt, okay, alles, was kürzer ist, 20 Sekunden und nur im Radio läuft. Wie willst du das anders machen, als dahinter zu sagen, wie ein Apothekersatz, Achtung, Achtung, das wurde mit KI generiert?
Ja. So, ne? Ja.
Und die Entwicklung dieser Kennzeichnung obliegt denjenigen, die die Systeme einsetzen? Also den Betreibern?
Ja, also das ist die Betreiberverpflichtung. Ne? Das obliegt den Betreibern. Aber mal wieder unterscheiden, Maschinenlesbarkeit für die Anbieter des Systems.
Richtig.
Und Maschinenlesbarkeit, sorry, dass ich unterbreche, nur für uns Nicht-Techies ist ja quasi einfach eine automatisierte Form, die in entweder einem Datensatz, wenn ich jetzt sozusagen was runterlade, ein Video, dann muss da irgendwo versteckt sein, für mich nicht erkenntlich, aber für meinen Computer schon, Achtung, das wurde mit KI generiert. Und wenn es dann aber über irgendeinen Übertragungsweg kommt, wie jetzt, sag ich mal, über Live-TV, dann ist es da eingebacken in diesen Stream, mehr oder weniger. Ne?
Ja. Okay. Also wie das nachher im Detail, in der Praxis alles gehandhabt wird, ist bei weitem noch nicht ausdiskutiert. Wenn ihr Pay-TV seht, ich weiß nicht, ob ihr Fußballfans seid, die Berichterstattung zur, oh nein, 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 jetzt zum Glück sehen sich die Leute nicht bei diesem Podcast.
Dafür habe ich schon mal Baseball geguckt.
Du guckst also in zwei ratlose Gesichter, aber ich weiß, dass meine Mannschaft die Bayern neulich 2-1 geschlagen hat, hier die Mainzer. Also deine kann man Mannschaft, schon ein bisschen stolz sein, aber gut, weiter geht's.
Meine Mannschaft ist eine Zweitligamannschaft. Also der FC Köln muss wieder nach oben.
Da kannst du ja nichts für.
Okay. Aber ja, gut, sind wir dabei. Alles klar, alles für Köln. Egal welcher Sport. Köln.
Also, aber im Pay-TV. Also wenn ihr mal The Zone zum Beispiel als Streaming-Plattform in den Blick nehmt, dann gibt es immer wieder kleine Codes im Bild, so dass damit soll sichergestellt werden, dass diese Streams erkannt werden können, wenn sie in China auf einer Plattform irgendwo erscheinen und man sie abrufen kann, um Piraterie nachzuverfolgen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man mit solchen Codes, Watermarks, auch für KI-Kennzeichnung, maschinenlesbare Kennzeichnung erreichen kann.
Ja. Ja, aber auch da wieder, das gilt natürlich für diejenigen, die nichts Böses im Schilde führen. Diejenigen, die dich täuschen wollen, denen ist es sowieso egal, was in der KI-Verordnung steht, würde ich sagen.
Wege finden, das nicht zu tun. Ne?
Ja, aber das Wort Deepfake ist natürlich für Leute erstmal irritierend, weil Deepfake immer unterstellt, dass es sich eigentlich um eine kriminelle Handlung handelt, weil wir das einfach so kennen natürlich.
Ja, absolut. Für mich war das selber auch eigentlich überraschend, dass die Verordnung diesen Begriff so breit einsetzt und nicht als eine Manipulation verwerflicher Art verwendet. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, Voice Cloning und Deepfake ist was anderes. Das sehe ich aber keineswegs so. Ich bin der Überzeugung, so wie du es auch liest, dass die KI-Verordnung Deepfake als Oberbegriff für alles geklonte und menschenähnlich ähnliche Bildmaterial, Audiomaterial und Videomaterial verwendet.
Ich würde es auch insofern als nicht nur auf eine reale Person bezogen sehen, weil die Verordnung ja unter Deepfakes auch Orte zum Beispiel und Ereignisse sagt. Und man kann ja nicht nur ein Ereignis, was tatsächlich passiert ist, faken, sondern es handelt sich ja meistens um Ereignisse, die eigentlich nicht passiert sind, die gefaked werden. Insofern würde ich da sagen, wenn wir sagen, dass Ereignisse gefaked werden können, ohne dass sie passiert sind, dann kann es genauso auch eine Stimme beinhalten, die real eigentlich nicht existiert, sondern zum Beispiel aus mehreren Stimmen entstanden ist.
Alle, die es nachlesen wollen, das ist die Nummer 60 der Definition in der KI-Verordnung, Artikel 3.
Wahnsinnig spannend.
Ja, total spannend. Nicht nur Personen, Objekte, Orte, Einrichtungen und Ereignisse.
Richtig. Also vielleicht kann da ja auch der erste FC Köln dann mal wieder gewinnen.
Naja.
Vielleicht wäre das ja eine gute Anwendung.
Aber gleich,
da wäre was los hier.
Geht aber gleich die Plausibilitätslampe bei mir im Hirn an. Und bei vielen anderen vermute ich auch. Da wittert man sofort den Fake. Um Gottes Willen.
Ohne Kennzeichnung. Das kann gar nicht sein.
Ich möchte bemerken an dieser Stelle, dass der erste FC Köln im vergangenen Jahr 7 oder 8 Spiele hintereinander gewonnen hat.
Hey, stark.
Ja. Ja, und also ohne Fußballfan zu sein, wenn der FC Köln gewinnt, freue ich mich auch.
Da komm ich auf den Gölsch vorbei, da sehen wir uns in Köln.
Wir feiern am schönsten, ist halt so.
Ja, das ja.
So. Ab dem 2.2., also in wenigen Tagen, gilt ja schon der AI-Act, aber kommen wir nochmal zu den Fristen. Ab wann wäre nochmal diese Audio-Kennzeichnung dann relevant? Das ist erst viel später, ne?
Ja, tatsächlich ist die Audio-Kennzeichnung erst ab dem 2. August 2026 verpflichtend. Mhm. Für KI-Modelle, noch eine weitere Kategorie, das sind die großen Sprachmodelle, da gilt die Pflicht schon ab dem 2. August oder gelten Pflichten schon ab dem 2. August 2025, aber die haben nichts mit den Transparenzpflichten, die wir jetzt diskutieren, zu
tun. Unabhängig davon, dass es dann erst ganz fest ab 2. August 26 gilt. Wenn du sagst, dass diese Kennzeichnungspflicht den Betreibern obliegt, also in diesem Fall, in diesem Beispiel Studios, dann müssten die sich ja jetzt eigentlich mal proaktiv damit auseinandersetzen, wie solche Kennzeichnungen stattfinden können, wenn sie diese Technologie einsetzen möchten. Also jetzt zum Beispiel ein Studio, was aktuell mit 11 Labs zum Beispiel arbeitet, müsste dann in 1,5 Jahren das genau ausweisen? Und wie weit, kannst du sagen, wie weit das greift? Was ist denn, wenn ich zum Beispiel einen Werbespot habe? Und er sagt, Rinderwurst, diese Woche 1,99. Und dann überlegen sie sich einen Tag vor Sender, es ist jetzt doch 1,89, das können wir mit KI eben butzeln. Und die ändern nur das 1,89. Ist das ein Deepfake?
Für mich ist das ganz klar ein Deepfake.
weil die Wurst nämlich 1,99 kostet.
Ja, weil kein Mensch Rinderwurst sagt. Also ich meine,
genau.
Entschuldigung. Bitte, wir wollen hier ernsthafte Fragen beantworten.
Das ist eine Rindswurst, ja. Ich weiß nicht, aber egal.
So, also würdest du sagen, ist auch ein Deepfake, müsste auch gekennzeichnet werden?
Müsste auch gekennzeichnet werden, nach meiner Auffassung.
Wow. Das heißt, dass eigentlich die ganzen einfachen Tools, die Studios jetzt gerade kommen sehen, einen ganz schönen Downer haben für das Endprodukt.
Ja, die einzige Ausnahme ist die, dass wenn man Technik-Tools, auch KI-Technik-Tools, zur Nachbearbeitung einsetzt, aber sozusagen der Hauptbestandteil menschlich erfolgt und man feintunet mit Technik-Tools, ja, dann muss es nicht gekennzeichnet werden. Mhm. Oder ich meine, wenn man auf die Bildbearbeitung überträgt, wenn man Photoshop verwendet, obwohl man hat ein Foto aufgenommen und man bearbeitet es nach, dann muss ich das nicht kennzeichnen, obwohl Photoshop jetzt auch KI-Komponenten beinhaltet.
Ja.
Das genauso kann es im Audiobereich sein. Ja. Aber wenn ich ein Teil der Aussage ändere, dann ist es nicht mehr eine Nachbearbeitung nach meiner Auffassung.
Obwohl wir da als SprecherInnen schon genau diese Haltung haben, dafür sehen wir die KI als vielleicht nützliches Tool in diesem Baukasten des Studios. Und aus unserer Sicht gibt es da vielleicht sogar hier und da Gründe zu sagen, okay, das ist ein berechtigtes Interesse, hier könnt ihr vielleicht ansetzen, um so Mikrokorrekturen zu machen, ohne dass jetzt jemand nochmal aus dem, weiß ich nicht, anderen Termin geholt wird, gerade im Urlaub ist, krank oder verschnupft. Das finde ich höchst interessant, dass du an der Sache doch so festhältst und sagst, nee, selbst so eine Preisänderung wäre vermutlich nicht ohne entsprechende Kennzeichnung machbar.
Tatsächlich sehe ich das so, weil die Logik des Bearbeitens, ja, des Feintunens beinhaltet für mich nicht, dass man einen bestimmten Inhalt austauscht, ändert mit KI, sondern wirklich die Aufnahme verbessert, zum Beispiel.
Mhm. Um Hintergrundgeräusche loszuwerden.
Ja gut, der Preis hat sich verbessert.
Oh. Der Preis hat sich verbessert, ja.
Aber nein, also ganz ernsthaft, sehr spannend. Ich meine, uns ist natürlich auch bewusst, dass es eine Auslegungssache ist. Aber gesetzt den Fall, man sieht das so. Was kommen denn auf BetreiberInnen für Komplikationen zu, wenn sie dieser Verordnung nicht folgen?
Es gibt tatsächlich Sanktionen, die Kommission aussprechen kann. Auch die treten natürlich erst in Kraft ab 26. Mhm. Es gibt Geldbußen, die verhängt werden können. Die können schmerzhaft sein. Ich müsste selber nochmal nachschauen, was hinsichtlich der Transparenzpflichten gilt, aber natürlich muss das auch immer verhältnismäßig sein. Also es stehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Geldbußen bis zu 15 Millionen Euro oder 3% des Jahresumsatzes im vergangenen Jahr zur Diskussion. Aber das hängt natürlich auch immer davon ab, wie groß und wie verwerflich ein Verstoß ist. Das sehe ich jetzt in unserem Beispiel nicht unbedingt, dass es so ein verwerflicher Verstoß ist. Ja, aber trotzdem ist es nicht schön, gebrandmarkt zu sein als ein Rechtsverletzer. Aber vielleicht sehe ich das als Jurist doch nur so.
Nein. Oh. Das, nee, dann kommen die und machen direkt wie die Heiligen Drei Könige im Januar, wird dann immer dran geschrieben, hat nicht gekennzeichnet mit Kreide vorne am Studio dran. Nein, also das ist dann auch etwas, was, also der Plan ist, dass das auch kontrolliert und geahndet wird. Richtig? Also das, wird das durch das KI-Büro vollzogen oder wer macht das?
Es gibt das KI oder das AI Office oder das Büro für künstliche Intelligenz. Aber AI Office hört sich doch viel besser an. Es ist das Büro
viel
für
besser,
künstliche Intelligenz. Ja, viel besser. Ja. Aber es gibt auch nationale Behörden, die überwachen sollen. Das Ganze ist jetzt in der Umsetzung, in der Operationalisierung noch. Der Herr Voss, einer der Europaabgeordneten, der maßgeblich involviert war im Europäischen Parlament zur Entwicklung der KI-Verordnung, hat im vergangenen Jahr, im Dezember, hatte sich darüber beschwert, dass das AI-Office so schlecht ausgestattet sei. Es habe nur 80 Mitarbeiter, während die Engländer schon mit 150 Mitarbeitern in ihrem AI Safety Security Institute oder unterwegs seien. Er sieht eine Mitarbeiterzahl von mindestens 200, um Europa sozusagen mit dem AI Office zu bedienen. Wie gesagt, aber neben dem AI Office, dem Büro für künstliche Intelligenz auf europäischer Ebene, gibt es nationale Autoritäten, die auch national überwachen wollen.
Okay. Eine Sache, die mich auch noch interessiert, ich weiß, du bist kein Datenschutzanwalt, aber trotzdem sieht ja die KI-Verordnung auch ganz klar vor, dass KI im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung nur eingesetzt werden darf. Das bedeutet, also wenn BetreiberInnen ein System einsetzen, wie 11 Labs, wer ist dann für den Datenschutz verantwortlich? Wenn die zum Beispiel meine Aufnahmen da reintun.
Also primär sind es die Betreiber, weil sie haben deine Daten erhoben. Ich gehe mal davon aus, dass sie zuerst deine Aufnahmen erstellen und es dann einkippen bei Seven Labs. Sie verarbeiten deine Daten damit, aber es genauso gut kann man hier auch Seven Labs in der Verantwortung sehen, weil die müssen wissen, dass ja sehr viele personenbezogene Daten bei Aufnahmen einer Person sind personenbezogene Daten verarbeitet werden. Nun gibt es in der Datenschutzgrundverordnung unterschiedliche Konzepte. Einmal kann es eine unmittelbare Verantwortlichkeit einer Person sein und dann kann es Auftragsverarbeiter geben. Die Hauptverantwortung liegt dann bei der Person, die in unserem Fall einfach eingekippt hat. Kann aber auch eine geteilte Verantwortlichkeit sein. Und da gibt es auf europäischer Ebene auch gegenwärtig Fälle beim EuGH, wo der Bereich der geteilten Verantwortlichkeit ausgeweitet wird. Eine sogenannte Auftragsverarbeitung. Ich wollte nicht diese ganzen komplexen Dinge tun, aber ihr habt mich gezwungen.
Wir sind dir sehr dankbar.
Einen Auftragsverarbeiter, das macht das Leben häufig sehr einfach. Ja. Oder einfacher, wenn man nur eine verantwortliche Stelle hat. Zum Beispiel jetzt das Studio, das die Audiodateien einkippt. Dann muss man aber eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung treffen mit dem Auftragsverarbeiter. Und da muss man dran denken und das muss man tun und das muss die entsprechende Stelle auch anbieten.
Aber das ist ja sogar etwas, was ich machen muss mit einem Rechnungsportal als Freelancer. Ich sag mal, das wird doch in diesem Prozess zwischen Studio und Anbieter schon ganz am Anfang der Kette stehen. Also auch jetzt schon vermutlich stattfinden, oder?
Das kann ich dir nicht sicher sagen, weil ich habe es jetzt als Seven Labs nicht als unmittelbarer Anwender. Anwender eingesetzt.
Das würde ich vermuten, nicht. Sozusagen.
Aber
Das hätte jetzt ein Standardgeschäft, das so abläuft, eigentlich schon als Grundlage, so eine Vereinbarung, wie man die Daten
verarbeitet?
Ja, genau. So eine Datenverarbeitungsklausel oder so ein Vertrag wird eigentlich jetzt aktuell vermutlich schon abgeschlossen sein, ne?
Das wäre sinnvoll, aber das kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Aber Anna, was du gesagt hast, die DSGVO soll unbeschadet, juristischer Begriff, der KI-Verordnung weiter gelten und auch in der gesamten Bandbreite Anwendung finden.
Okay, das bedeutet natürlich in unserem Fall, also das sind ja sensible Daten, die verarbeitet werden. Das heißt, wer immer ein System einsetzt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass das mit großer Verantwortung einhergeht. Ob da vielleicht, was da der Kosten-Nutzen-Faktor am Ende des Tages ist, muss natürlich dann jeder für sich selber entscheiden. Für all diese Inhalte, seien sie nun mit Systemen von außen generiert oder wenn jemand sein eigenes System aufsetzt als Studio etc., gilt kein Urheberrecht. Nichts davon ist urheberrechtlich geschützt. Was bedeutet das für diese generierten Inhalte?
Ja, das ist nicht hundertprozentig richtig.
Bitte.
Ja, sehr gut. Also wenn du nur sozusagen einen eingesprochenen Text oder einen Podcast, den wir jetzt hier spontan aufnehmen, nehmen, dann mag das sein, dass kein Urheberrecht gilt und dann muss man an spezifische rechtliche Gesichtspunkte, also das allgemeine Persönlichkeitsrecht, darauf willst du sicher an, in den Blick nehmen. Wenn aber zum Beispiel ein Film synchronisiert wird, dann sind wir schon auch in einem urheberrechtlich relevanten Bereich. Mhm. Ein Synchronsprecher ist dann ein ausübender Künstler, der ein Werk darbietet, sozusagen. Mhm. Also das kann man nicht ganz ausblenden, das Urheberrecht an der Stelle. Aber du hast recht, wir sind in unterschiedlichen Feldern unterwegs. Das eine ist das urheberrechtliche Feld, wo wir diese sehr intensive Diskussion über Text und Data Mining, über das sich Verschaffen von Trainingsdaten kennen. Und im klassischen Audiobereich gelten diese Regeln nicht. Es gibt keine Schranke für Text und Data Mining. Mhm. So, dass man die Inhalte nicht ohne weiteres, auch im Urheberrecht kann man sie nicht ohne weiteres auf der Basis der Schranke nehmen. Aber es gibt keine Rechtfertigung wie im Urheberrecht, dass man basierend auf einer Schrankenregelung die Inhalte für Trainingszwecke einsetzt, um das KI-Modell zu trainieren.
Mhm. Und
Ja, da muss man wirklich in die allgemeine Welt des Persönlichkeitsrechts eintreten. Ne? Da gibt es die Regeln, die aus der Verfassung in Deutschland abgeleitet werden, die Menschenwürde und die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Daraus ist das Persönlichkeitsrecht entwickelt worden. Ja. Und da gibt es einen ideellen Bereich und einen kommerziellen Bereich. Und dieser kommerzielle Bereich, der interessiert ja viele Sprecher. Und der ist auch schützbar und da muss man darauf achten, dass der nicht in Frage gestellt wird.
Mhm. Also ist es nicht einfach ein Kavaliersdelikt, seinen TikTok-Kanal mit bekannten Synchronsprechenden zu füllen, die dann lustige Sachen sagen, weil das so einfach ist gerade. Das kann man nicht mal eben so machen.
Auch die bekannten Synchronsprecher haben ihr Persönlichkeitsrecht, das Recht an ihrer eigenen Stimme, ist geschützt. Und es gibt nicht mal eine Schrankenregelung, die man heranziehen könnte, um zu sagen, ja, das erlaubt mir, dass ich hier das von TikTok runterziehe und zu Trainingszwecken verwende.
Mhm. Und der Output, der aber dann von trainierten Maschinen generiert wird, der hat keine Rechte, oder? Unterliegt er irgendwelchen Rechten, Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht? Also Persönlichkeitsrecht kann verletzt werden, wenn es jemanden kopiert, aber das Werk an sich, es ist kein Werk. So, Punkt. Der Output ist kein Werk.
Fragezeichen?
Ja, auch Fragezeichen. Also auch da müssen wir unterscheiden. Mhm. Der Output ist kein Werk, ja, Haken dran. Wenn, mhm. Aber das betrifft auch den urheberrechtlichen Bereich, mhm. Wo trainiert wird auf der Basis von urheberrechtlich geschützten Texten, Videos etc. Mhm. Ist man sich einig, dass die Maschine keine menschliche Schöpfung erbringen kann, nur die ist urheberrechtlich geschützt. Mhm. Ob der Output ein Urheberrecht verletzen kann, ist dann nochmal eine andere Frage.
Ja.
Aber
mhm.
zugunsten eines Anbieters eines KI-Systems ist der Output nicht geschützt.
Mhm.
Ja. Es gibt aber auch Leistungsschutzrechte im Bereich des Urheberrechts.
Ja.
Da ist es schon mal etwas anders. Hier wird nicht die persönlich-geistige Schöpfung einer kreativen Person geschützt, sondern es wird die organisatorische und finanzielle Leistung zum Beispiel eines Filmproduzenten gestützt.
Mhm.
Und auch Laufbilder, aneinandergereihte Bildfolgen haben einen Schutz nach dem Urhebergesetz als Leistungsschutzrecht.
Mhm.
Und das kann man ins Feld führen, mhm. wenn man Sora einsetzt, zum Beispiel, mhm. Und eine Bildfolge generiert. Und dann kann der Filmhersteller oder der Produzent sagen, Moment, das ist meine, auch wenn es urheberrechtlich nicht geschützt ist, weil mhm. es keine menschliche kreative Leistung ist, ist es aber nach dem Schutz der Filmhersteller geschützt, als Leistungsschutzrecht.
Also ist eine Vervielfältigung dann nicht ohne weiteres möglich, zum Beispiel?
Dann ist es nicht ohne weiteres möglich. Aber Anna wollte ja noch mal auf einen anderen Punkt. Das ist das Thema reine Audio-Generierung und Audioschutz. Auch hier mhm. gibt es keinen unmittelbaren urheberrechtlichen Schutz am Output. Aber es kann natürlich auch hier Verletzungsperspektiven geben. Also ich meine, wir haben die Diskussion über Scarlett Johansson und OpenAI noch im Hinterkopf. Ja, im vergangenen Jahr Sam Altman, ein großer Fan von Scarlett Johansson, wollte unbedingt ihre Stimme in ChatGPT haben. Ja,
mhm.
Und Scarlett Johansson hat sich dagegen zu Wehr gesetzt und OpenAI hat dann die Finger davon gelassen.
Mhm.
Aber wenn man diese Konstellation überträgt, ja, kann es auch zu Verletzungen gegenüber dem Persönlichkeitsrecht von Sprechern kommen, deren mhm. Stimme einfach kopiert wird, ohne dass mhm. eine Vereinbarung darüber mhm. getroffen wird.
Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, mir sagte jemand, dass das sogar gilt, wenn nachweisbar ist, dass im Training überhaupt keine Aufnahmen dieser Person enthalten sind, solange sie am Ende tatsächlich so klingt, wie zum Beispiel Sebastian, hat Sebastian daran Persönlichkeitsrecht.
Das ist so, der Parallelfall ist Oliver Kahn. Ich bin Fußballfan, das tut mir leid. Ich hoffe, ihr kennt noch Oliver Kahn.
Eier? Ja, okay. Wir brauchen Eier.
Wir brauchen Eier. Genau, Oliver Kahn hat sich mal dagegen gewehrt, dass sein Bildnis in einem Computerspiel verwendet wird, ohne dass er vorher gefragt wird.
Mhm.
Ja, also es ist künstlich nachgebaut worden, sein Bildnis, und mhm. es sah ihm nun mal sehr ähnlich. Und mhm. er hat Recht bekommen. Genauso kann man Stimmen schützen.
Mhm. Wunderbar.
Es ist also auch für sozusagen Plattformen, die so ein Geschäftsmodell entwickeln wollen, ist es daher sinnvoll, mit den Sprechern Verträge zu schließen und einen fairen Deal zu finden, wie geklonte Stimmen einerseits verwendet werden können.
Mhm.
Und es wäre absolut sinnvoll, dann zu sagen, ja, wenn ich mich darauf einlasse, bekomme ich eine Beteiligung, wenn meine Stimme später eingesetzt wird.
Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man jetzt so nach dem Motto verfährt, wo kein Kläger, da kein Richter, und einen Gerichtsstand irgendwo auf den Seychellen hat, dann stellt sich am Ende eben die Frage, ob das ja ein gangbarer Weg wäre, seine Rechte da durchzusetzen, ne?
Ja, was machen wir in solchen Situationen, wenn wir hier ganz wunderbare Gesetze haben, die uns schützen, aber die Anbietenden sitzen da, wo ich sie nicht erreichen kann?
Also ich sehe das nicht ganz. Natürlich ist es ein Problem. Ja. Es gibt aber immer Anknüpfungspunkte. Mhm. Was KI-Modelle angeht, werden die häufig auch kopiert. Der Korpus wird auch auf andere Server verschifft, sozusagen, auch in der Europäischen Union. Da kann man Anknüpfungspunkte schaffen. Wenn eine Stimme in Deutschland oder Europa verwendet wird, ist auch da ein Anknüpfungspunkt. Wir haben ja gerade gesehen, es kommt auf die Erkennbarkeit an, auf die Ähnlichkeit. Mhm. Es kommt nicht darauf an, wo die Stimme zum Training dann benutzt wurde, um das Persönlichkeitsrecht in Ansatz zu bringen. Aber wir sind hier juristisch in vielen Bereichen in einer uns alle bekannte, sehr lang gediente Bundeskanzlerin sprach, glaube ich, von Neuland.
Letztes Jahr.
War es nicht schon einige Jahre her? Aber naja.
Ja, ich kann mich noch genau erinnern.
Und hier haben wir natürlich juristisch neue Konstellationen, die erst ausgefochten werden müssen, um klare Regeln zu etablieren. Das kann für die die Künstler schmerzhaft sein, wenn sie noch keine sich nicht auf bestehende konkrete praktische juristische Regeln sich berufen können, sondern das erst erkämpfen müssen, dass man einen sauberen Schutz etabliert. Aber ich glaube, auch faire Plattformen, die ein gutes Geschäft machen wollen, werden hier auch alles daran setzen, mit Künstlern Verträge zu schließen, die ja auch faire Regeln beinhalten.
Was ist denn, wenn jemand einen Spot on Air bringt und ich sag mal, wir reden die ganze Zeit von Betreiber, also das wäre ein Tonstudio, der hat eine KI verwendet, aber der Spot ist ja nun mal für einen Endkunden wie einen großen multinationalen Konzern. Den kriege ich ja viel schneller raus und den kann ich auch kontaktieren, den Betreiber. Der ist schwierig zu ermitteln. Also gibt es da sowas wie eine Stellvertreterhaftung oder wie würde im Zweifel mit sowas umgegangen werden, wenn ich sage, okay, im Spot von XY, der großen Firma, habe ich meine Stimme gehört. Ich weiß gar nicht, welches Studio das produziert hat, aber ich schreibe erstmal die Großen an.
Wenn du jetzt erstmal die Pflichten nach der KI-Verordnung betrachtest, dann muss der Betreiber diese Pflicht erfüllen und muss die Kennzeichnung sicherstellen. Wenn dann nachträglich das Unternehmen das rausschneidet, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du nach Haftung fragst, wer haftet denn für vermeintliche Persönlichkeitsverletzungen, weil deine Stimme vom Betreiber missbräuchlich verwendet wurde und dann auch das Unternehmen mit sozusagen in den Abgrund gezogen wird. Aha. Ich hab's schon gesagt, dann besteht natürlich auch die Gefahr für das verwendende Unternehmen, hier zur Verantwortung gezogen zu werden, als Mittäter oder als Störer in der juristischen Diktion.
Ja, ich möchte da gar niemanden so Absicht unterstellen oder Böswilligkeit von Anfang an, aber am Ende weiß es ein Studio, das sich noch nicht wahnsinnig lange mit dem Thema beschäftigt hat, nicht besser und bietet aber, weil es einen großen Fisch an der Angel hat, einem Riesenkunden so einen Spot an. Der Kunde hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Und dann würde ich immer sagen, ja, aber Unwissenheit schützt nun mal nicht vor Strafe. So steht es, glaube ich, im Gesetzbuch. Ne?
Steht zwar nicht im Gesetzbuch, aber das ist ein geflügeltes Wort.
Der erste
Wort.
Satz.
Oder das.
Ja, aber es steht fast in der KI-Verordnung. In der KI-Verordnung steht drin, Artikel 4, KI-Kompetenz. Jedes Unternehmen muss für KI-Kompetenz bei seinen Mitarbeitern sorgen. Und da würde ich erwarten, und das ist auch Teil der KI-Kompetenz, dass man sich darüber informiert, wo gekennzeichnet werden muss, welche Rechte ich beachten muss, und das auch dann entsprechend befolgt wird und umgesetzt wird. Hier ist im Übrigen auch für viele Unternehmen ein neues Geschäftsfeld, auch für Anwälte, KI-Kompetenz zu vermitteln.
Das wäre direkt meine Frage gewesen. Habt ihr sowas entwickelt? Bietet ihr für Unternehmen so etwas an?
Ja, aber nur im Bereich der Medien. Also KI-Kompetenz, die KI-Verordnung ist ein horizontaler Regulierungsakt. Er betrifft also Automotive, er betrifft Krankenhäuser und auch die Medien, wenn es um generative KI geht, besonders. Wir fokussieren allein auf die generative KI und bieten da auch Workshops an, und um KI-Kompetenz zu vermitteln. Wir haben da schon einige Workshops im vergangenen Jahr auch durchgeführt.
Ist das für einen Medienanwalt wie dich spannend, wenn solche Verordnungen kommen und rennen dann alle in der Kanzlei rum und sagen, oh, wir können wieder was regeln? Oder ist das mehr so, dass man sagt, oh nee, nicht schon wieder? Macht das Spaß?
Total, macht super Spaß. manchmal denken wir uns, meine Güte, was ist denn, man kann auch Dinge überreglementieren. Ich habe ja gesagt, dass die Verordnung selber sehr lang, sie regelt eigentlich KI horizontal, also nicht spezifische Bereiche, sondern versucht ein horizontales Regelungsregime zu etablieren. Also es gibt verbotene KI, Hochrisiko-KI und weniger gefährliche KI. Die generative KI, hatte ich ja schon gesagt, ist erst sehr spät in das Gesetzgebungsverfahren gekommen. Das ist letztlich auch gewisserweise ein vertikaler Ansatz, weil hier Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte eine wichtige Rolle spielen. Aber diese Thematik ist für uns hochspannend, weil es ist immer was Neues, gerade als Medienanwalt. Ja, denn da ist sehr viel in Bewegung, aber so schnell, wie sich die Dinge im KI-Bereich bewegen, hast du es eigentlich selten. Ja, deswegen ist diese Geschichte für uns natürlich extrem spannend. Und wir sind auch glücklich, dass wir als Kanzlei ganz vorne mit dabei sind.
Das heißt, es ist eine Einladung an uns, dass wir doch bitte zu euch kommen, wenn wir jetzt ganz schnell was regeln möchten.
Was hast du jetzt gesagt?
Ich habe da was ganz anderes rausgehört. Er hat eben doch nicht nur wegen der Podcast-Folge heute sich das alles zu Gemüte geführt. Er hat noch einen anderen.
Meinst du?
Irgendwas anderes führt ihn dazu, da vielleicht so eine Art Zweitnutzen draus zu ziehen. Ja.
Na, da haben wir ja Glück gehabt, dass du dich vorher mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Es tut mir sehr leid, dass du es als das trockene Thema gesehen hast. Für uns war es sehr, sehr interessant.
Absolut.
Du hast uns ganz tolle Sachen erklärt, wirklich detailliert. Und wir haben da auf jeden Fall viel gelernt. Und wenn du trotzdem noch mal zu einem anderen juicy Thema kommen möchtest, bist du natürlich herzlich eingeladen. Vielen lieben Dank für deine Auskunft. Es war uns eine absolute Freude.
Sehr gerne, sehr gerne.
Unsere Gästin nächste Woche ist Professor Dr. Dagmar Monet-Diaz von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Mit ihr werden wir über die Grundlagen von künstlicher Intelligenz sprechen. Wir freuen uns.
Bis in 2 Wochen.
Bis dann.